Ja, liebe Geschwister, zu meiner Predigt heute, was erwartet uns, sind wir bei dem Thema, das wir gerade gesungen haben, unsere Hoffnung. Und jetzt meine ich nicht nur die Hoffnung für dieses Leben, wo unser Herr und Heiland so eine Fülle für uns hat, dass wir da nur graben können. Aber ich möchte mein Thema heute auf die Zukunft richten. Was erwartet uns? Wenn man mit Leuten in der Welt spricht, dann sagen die, ja, mit dem Tod ist alles zu Ende, dahin will ich gut leben. Aber wir wissen, dass wir, seien wir ungehorsam oder gehorsam, immer ewiges Leben haben. Die Frage ist nur, wo verbringen wir sie? Meine Predigt hat so eine kleine Vorgeschichte. Wir haben Heiligabend mit Zeugen Jehovas verbracht. Ich hätte mir das nicht vorstellen können, aber das hat sich ergeben. Wir waren zu Besuch im Sommer bei unserer Tochter in Leiferde und beim Spaziergang an den Fischteichen fand ich einen Zettel. Da stand drauf, möchtest du von Jesus hören? Und dann eine Telefonnummer. Und dachte ich, gab das meiner Tochter, weil die ja alle Christen aus unserem Dorf kennt. Und sagt, nee, da wüsste ich nicht, wer das geschrieben hat. Und sie hat dann von zu Hause angerufen und hat sich festgestellt, dass es eine liebe Schwester ist, mit der sie gleich eins waren. Und bis heute macht meine Tochter mit ihr stille Zeit. Sie tauschen aus über Erfahrungen mit Jesus. Und als sie mir das sagte, war ich ganz erstaunt. Ich habe ganz andere Erfahrungen mit Zeugen Jehovas. Dass sie mit dir gehabt hat, das fand ich spannend. Als wir jetzt Weihnachten bei ihr waren und mit dort Weihnachten feierten, da hat sie ihre Freundin eingeladen. Nun wissen wir, dass Zeugen Jehovas keine weltlichen, auch keine christlichen Tage feiern. Und ich war ganz gespannt, ob sie denn kommt. Aber meine Tochter hat schon gesagt, wir haben keinen Weihnachtsbaum, sondern wir feiern Heiligabend in der Gegenwart Jesu. Da war sie immer noch zögerlich, wie meine Tochter sagt. Aber ihr Mann ist zu Besuch gekommen, der in Süddeutschland berufstätig ist. Und der hat gesagt, ja, die Familie möchte ich kennenlernen. Und dann sind die beiden da auch Heiligabend gekommen, wir haben miteinander gegessen und alles. Und ich hatte so eine kleine Andacht vorbereitet, ähnlich wie wir sie im Hauskreis gehabt haben. Und wir haben über Prophezeiungen auf die Geburt Jesu gelesen und auch die Situation, die weltliche Situation zur Zeit Jesu betrachtet. Und ich merke, da bin ich mit den beiden Zeugen Jehovas gewesen. Sie haben gut mitgemacht, ein Stück von ihrem Zeugnis beigetragen. Nur als dann so das Gespräch auf Offenbarung kam, da merkte ich, da haben sie andere Vorstellungen. Und sie waren so lieb, dass wir da nicht groß eingegangen sind. Aber zu Hause habe ich dann gedacht, was wissen wir eigentlich von unserer oder von der Zukunft, die die Offenbarung uns schreibt. Ich weiß, viele Leser umgehen die Offenbarung, da ist so schwierig, da weiß ich nicht so Bescheid. Und deshalb habe ich mal geguckt, ich habe ein schönes Buch von einem Mann, der heißt Furchtenbaum, und der hat mir einige Hilfen gegeben und mir so ein bisschen erklärt von diesen Begriffen, die hier mal so aufgetragen habe, die wir vielleicht irgendwo mal bei einer Bibelstelle gelesen haben, aber den Zusammenhang kennen wir. Ich möchte auf der nächsten Folie mal ins Alte Testament gehen und dort gibt es den Bericht davon, wie König David, eigentlich der Freund Gottes genannt wird, doch auch einen Fehltritt hatte, nämlich dass er mit der Bathseba geschlafen hat, dann noch ihren Ehemann an die Front geschickt hat, damit er mundtot wird. Der Prophet stellt ihn zur Rede und David tut auch Buße. Und Gott sagt ihm, dieses Kind, das der Bathseba dadurch geboren, wird sterben. Denn sonst machen sich die Feinde über Israel lustig, wenn du so im Ungehorsam lebst. Und daraufhin tut David Buße. Er fastet, geht auf die Knie und legt sich dahin und bittet Gott um das Leben dieses Jungen, der da geboren wurde. Aber er wird krank und stirbt dann endlich. Und dann fragen die Berater und sagen, David, wir verstehen dich nicht. Als der noch gesund war, da hast du gefastet und jetzt, wo er gestorben ist, da stehst du auf, isst wieder, machst alles weiter. Hast du nicht Grund zum Trauern? Und da antwortet David das, was ich hier geschrieben habe. Er, der König David, sprach, als das Kind nun lebte, fastete ich und weinte. Denn ich dachte, wer weiß, ob mir der Herr nicht gnädig wird und das Kind zum Leben bleibt. Nun es aber tot ist, was soll ich fasten? Kann ich es wieder zurückholen? Ich werde wohl zu ihm fahren, es kommt aber nicht wieder zu mir zurück. Dieser Anfang des letzten Satzes, den möchte ich aufgreifen, ich werde wohl zu ihm fahren. Schon im Alten Testament wussten die Männer und Frauen Gottes, dass sie ewig leben und dass die Gerechten zu Gott kommen. Wie das da aussah, das habe ich mal in vier Abteilungen eingeteilt. Ihr seht einmal die Zeit des Alten Testamentes, des Neuen Testamentes, dann die Zeit des tausendjährigen Reiches und dann die neue Erde. Im Alten Testament hat Gott ja mit Israel allein gehandelt. Und in ihm konnte man Gott erfahren. Er gab ihnen Gesetze, sodass ihr Gehorsam an der Erfüllung der Gesetze hing. Waren sie gehorsam oder ungehorsam? Beides haben wir in den Berichten des Alten Testamentes erlebt. Und wenn sie schuldig geworden sind, so war es üblich, dass sie einmal im Jahr ein Opfertier brachten, wodurch ihre Sünden zugedeckt wurden. Sie wurden nicht vergeben, sie waren nur zugedeckt. Ne? Das ändert sich mit unserem Herrn und Heiland, der ans Kreuz gegangen ist und für uns unsere Schuld getragen hat und dann nicht nur zugedeckt, sondern vergeben hat, als wenn sie nie geschehen wären. Er hat sie auf Golgatha getragen. Diese Zeit des Neuen Testamentes ist die Zeit der Gemeinde. Israel ist ungehorsam gewesen, hat den Heiland abgelehnt und deshalb geht den Auftrag, Missionsbefehl an die Gemeinde, dass sie die Botschaft, das Evangelium von Jesus weiterbringt und da kommt es nicht auf Gesetzeserfüllung an, sondern auf den Glauben. Allein durch Glauben werden wir selig. Das gilt für unsere Zeit, die Zeit des Neuen Testamentes. Diese Zeit wird enden mit der Wiederkunft Jesu. Das haben wir vorhin auch im Lied so angedeutet, ne? Dass wir darauf warten, dass Jesus wiederkommt. Er kommt nicht als Baby, sondern er kommt als König, der herrschen wird. Und der Anfang dazu ist die Entrückung der Gemeinde. Gleichzeitig mit der Auferstehung. Ich werde gleich noch ein bisschen näher drauf ein. In der Zeit des tausendjährigen Reiches wird Satan gebunden sein. Das heißt, wenn Jesus regiert, wird Friede und Wohlergehen auf dieser Erde sein. Seine Gemeinde wird mit ihm, ist ja sein Leib, mit ihm zusammen verwalten. Und den Missionsbefehl in der Zeit hat dann wieder Israel. Deshalb tut es gut, dass wir Israel lieben und segnen, weil wir wissen, wir gehören in eine Wurzel und Israel wird in der Zeit dann von Gott die Botschaft weitergeben. Und dann gibt es das Vierte, wenn Satan, der gebunden war, noch mal kurz sein Wirken in dieser Welt tut, wird er dann in den Feuersee geworfen und vom Himmel kommt das neue Jerusalem. Eine Stadt, in der Frieden ist, in dem Gott Vater selbst unter uns wohnt. Gehen wir jetzt mal die einzelnen Abschnitte durch. Fangen wir bei der Zeit des Testamentes an. Und da wird uns ein Bereich deutlich gemacht durch das, was Jesus erzählt. Jesus hat ja eine Reihe an Gleichnissen, aber bei Gleichnissen war es ja immer so, dass sie ausgelegt werden mussten. Zum Beispiel von dem Sämann, wie er Getreide aussät. Die Leute wollten keinen landwirtschaftlichen Vortrag, sondern Jesus hat darin durch die Auslegung auch seinen Jüngern erklärt, was ist. Anders aber bei dem, was Jesus in Lukas 16 sagt, das ist nämlich mittendrin in Lehreinheiten, die er den Jüngern gibt. Er hat gesagt, jetzt sage ich ein Gleichnis, sondern er spricht wahrscheinlich von einer Tatsache. Und zwar von dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Ich lese mal die Verse 22 und 25. Es begab sich aber, dass der Arme starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seine Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, gedenke, Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen und nun wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Da wird uns ein Bereich erklärt im Alten Testament, wo die Gerechten hingingen, nämlich in den Schoß Abrahams. Und so haben wir zur Zeit des Alten Testamentes drei Bereiche. Der Begriff, den wir meist in den meisten deutschen Bibeln für Hölle haben, der steht im Testament für den Begriff Scheol. Wir sagen Hölle dazu. Im Griechischen ist das gleiche Wort der Hades. Ne? Sie meinen beides, mit Hölle übersetzt wird. Es taucht auch an mehreren Stellen das Wort Gehenna auf. Gehenna bezieht sich auf ein Tal, das von Jerusalem lag, in dem israelische Könige im Götzendienst Menschen geopfert haben, also in Feuer gebrannt haben. Und deshalb dieses Wort Gehenna für Feuer. Ne? Also Begriffe im Zustand für die ersten beiden Teile lesen können. Und da haben wir zwei Unterschiede. Das eine wird mit Abgrund auch übersetzt oder Tartarus. Zwei Begriffe, die in dem Zusammenhang kommen. Und für den Bereich waren die gefallenen Engel bestimmt und sind dort speziell diejenigen zur Noahs Zeit. Da gab es gefallene Engel, und die sich mit Menschenfrauen zusammengetan haben, und daraus sind Riesen geboren. Die Riesen der Vorzeit, wie die Bibel von ihnen sagt. Die sind ungehorsam, dafür sind sie ewig im Abgrund fest. Der andere Bereich ist für die Unrechten des Alten Testamentes. Ne? Wer da nicht im Gehorsam gelebt hat, die Opfer der Tiere gebracht hat, der ist im sogenannten Abaddon oder Grube, finden wir in manchen Übersetzungen. Und demgegenüber, wo die Gerechten des Alten Testamentes sind, ist der Schoß Abrahams. Davon haben wir gerade gelesen. Gehen wir jetzt zur Zeit des Neuen Testamentes. Da hat sich vorne nichts geändert. Die gefallenen Engel sind immer noch im Grund, und für die Ungerechten auch unserer Zeit gibt es das Gesetz. Nur auf der Seite für die Gläubigen, die sterben jetzt, ne? Die Verstorbenen, da öffnet sich der dritte Himmel. Damit, dass Jesus auferstanden ist, öffnet sich der dritte Himmel. Und dritter Himmel verstehen wir unter einem, der erste Himmel ist das, was wir hier so sehen, unsere Wolken. Der zweite Himmel und teilweise auch genannt der Wohnort Satans, ist die ganze Atmosphäre. Also Weltall, so heißt es, gesamte Weltall. Und der dritte Himmel ist da, wo unser himmlischer Vater wohnt und Jesus jetzt zu seiner Rechten. Und wenn Jesus mit uns zusammen ist, dann sind wir auch als Verstorbene im dritten Himmel. Macht Stephanus deutlich. In der Apostelgeschichte 7 wird davon berichtet, dass Stephanus, der erste Märtyrer von der geistlichen Obrigkeit hingerichtet wird, gesteinigt wird. Und vorher hat er noch eine lange Predigt halten können über die Geschichte Israel und die Begründung, warum er gläubig ist. Aber als sie das gehört haben, da schrien sie aber laut und hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn, Stephanus, ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Während man ihn steinigte, betete Stephanus, sagte: Jesus, treuer Herr, nimm meinen Geist bei dir auf. Er sank auf seine Knie und rief mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen ihre Sünde nicht an. Wir sehen, dass uns Gläubigen die größte Feindschaft nicht von Ungläubigen, sondern in den meisten Fällen von religiösen Leuten kommt. Das werden wir sicher im Einzelnen oder anderen auch erfahren, wenn wir ja ihre Tradition widersprechen oder so, dann wird uns von der Seite, und bei Moslems, beim Koran sehen wir das ja, wie viele Christen in der Welt heute durch diese Religion verfolgt werden. Aber unser Bekenntnis ist, dass Jesus unser treuer Herr ist. Und Stephanus hat gesagt, als er stirbt, nimm meinen Geist bei dir auf. Und das ist entscheidend für uns. Nach unserem Tode als Gläubige kommen wir zu Jesus. So wie der Stephanus seine Hoffnung hatte, so dürfen wir die gleiche Hoffnung haben, zu ihm in den dritten Himmel, zu Jesus zu kommen. Auch auf der nächsten Folie habe ich den Paulus erwähnt, der in Philipper 1, 21 davon spricht, dass er lieber bei Jesus wäre als auf dieser Erde. Aber er hat ja einen Auftrag. Und deshalb sagt er: Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wenn ich aber weiterleben soll im Fleisch, so dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen. Und so weiß ich nicht, was ich wählen soll, denn es steht mir beides hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt, ich füge ein, zu Jesus zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel wäre. Aber er hat einen Dienst, den will er noch tun. Dabei muss ich unterstreichen, wenn wir davon sprechen, dass Gläubige oder alle, die sterben, lassen ja ihren Leib hier. Der wird beerdigt, wir kennen die Beerdigung mit Seich oder Einäscherung, wie auch immer. Aber Geist und Seele gehen ihren Weg dahin, was ich hier beschrieben habe. Ne? Da sind Geist und Seele, können also nur psychischen Druck oder psychische Freude erfahren. Das ändert sich aber dann mit der Auferstehung, wenn wir unseren Geistleib bekommen. Der kann dann im Negativen die Schmerzen des Feuers ertragen und wir die Freuden und die Gegenwart mit unserem Herrn auch körperlich erfahren, weil er ja Aufgaben noch für uns hat, nämlich im tausendjährigen Reich. Und das beginnt mit einem Ereignis, das ich vorhin die Entrückung nannte, dass die Gläubigen, die im Himmel sind, wie auch die in Abrahams Schoß waren, nämlich die Gläubigen des Alten Testamentes und auch wir, dass wir dann, und dann gibt es noch eine weitere Gruppe, nämlich die zur Zeit der Wiederkunft Jesu hier leben. Auch sie werden auferstehen. Das heißt, sie bekommen ein Geistleib und gehen zu Jesus. Denn das sagen wir, steht in 1. Thessalonicher 4, euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben. Jetzt geht es nur um diese eine Gruppe. Bis zum Kommen des Herrn, denen nicht zuvor kommen, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune erschallen, abkommen vom Himmel, und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt, werden auf den Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. So werden wir beim Herrn sein alle Zeit. Mit der Entrückung gibt es ein Gericht. In das Gericht müssen wir. Aber es ist ein Lobpreisgericht. Und wir werden Kronen oder wie das früher bei der Olympiade war, Lobkränze bekommen. Ein Sinnbild dafür, wie Gott sich dafür dankt, wie wir hier gelebt haben. Und da ist es unterschiedlich. Ne? Der eine ist gehorsamer als der andere. Der eine erreicht durch Mission mehr, kann mehr zu Jesus führen, wie auch immer. Ne? Daran wird bewertet, wie wir im Lobpreisgericht davonkommen. Es ist kein Strafgericht, sondern ein Lobgericht. Und dann beginnt ein tausendjähriges Reich, in dem wir mit Jesus hier auf der Erde verwalten. Wir werden einmal Verwalter sein, so wie Jesus das Friedensreich ausrichten will, in der dann Israel missioniert. Und dass Jesus wiederkommt, das wissen wir ja schon von seiner Himmelfahrt. Haben die Engel nämlich gesagt, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg zum Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel fahren sehen. Ne? Auf diesen Augenblick warten wir, ne? Dass zuerst Jesus kommt, unsichtbar in den Wolken, für die Gemeinde, uns in der Auferstehung zu sich zu nehmen. Und dann kommt er für die Welt, um hier zu regieren. Und der Teufel wird in der Zeit gebunden sein. Deshalb ist es ein Friedensreich. Und das alles, was wir uns von Herzen ja schon wünschen, wenn wir die kriegerischen Auseinandersetzungen, die Schwierigkeiten unter Menschen erleben, dann wünschen wir uns, dass Frieden ist. Der wird aber nur kommen, wenn Jesus mit dem tausendjährigen Reich diesen Frieden bringt. Dann habe ich noch ein Stück der Hoffnung, die wir haben, wenn wir im Himmel sind. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen ist, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, nicht mit Händen gemacht, das ewig im Himmel ist. Das wäre also der Bereich das waren die Pfeile. Dann noch mal bildlich zu dem tausendjährigen Reich auf der nächsten Folie. Schon im Alten Testament bei dem Propheten Micha 5 lesen wir, da wird dann der Rest seiner Brüder kommen zu den Söhnen Israel. Er, Jesus, aber wird auftreten und weiden in der Kraft des Herrn und in der Macht des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie, nämlich Israel, werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich sein, soweit die Welt ist, und er wird der Friede sein. Wenn wir die Situation und die kriegerische Auseinandersetzung in Israel jetzt sehen, haben wir auch da eine Hoffnung. Gott führt das Volk wieder zusammen. Wir erleben jetzt, dass außer den Juden jetzt viele andere aus den eigenartigsten Ländern, aus China, aus Indien, aus Somalia, überall kommen Leute, die zu den 10 Stämmen Israels gehören. Da geschieht das, was der Micha hier schon sagt. Gott führt sie wieder. Aber es gibt die Auseinandersetzung, noch viele sterben. Das heißt, ein Überrest, spricht das Wort Gottes immer, es bleibt ein Überrest, der dann das Land bekommt, das Gott einmal dem Abraham verheißen hat. und es Frieden sein mit den Nachbarn, mit Palästinensern, mit Ägyptern, wird es Frieden sein. Können wir uns jetzt so schlecht vorstellen bei den Auseinandersetzungen, aber das gehört zu unserer Hoffnung. Das dürfen wir wissen. Und wir sehen, auch im tausendjährigen Reich gibt es immer noch den Abgrund, gibt es den Platz, das Gefängnis für die Gefangenen. Und jetzt sind die Gläubigen auf der Erde, haben mit Jesus die Verwaltung und Israel als Missionare. Der Abgrund wird nochmal erwähnt in der Offenbarung bei den Gerichten, die über diese Erde gehen. Also die Menschen wegen ihres Ungehorsams noch vieles erleiden müssen. Da heißt es an einer Stelle, dass Gott diesen Abgrund öffnet und Tausende von Dämonen können die Menschen quälen für eine bestimmte Zeit. Dann müssen sie wieder zurück. Das ist das einzige Mal, wo da nochmal eine Öffnung stattfindet. Alles andere, wir freuen uns, dass wir auf dieser Erde weiterhin mit Jesus einen Dienst tun können. Ja, dann noch zum Letzten. Was wird aus den Dingen hier für Satan und allen ungehorsamen Ungläubigen ist der Feuersee vorgesehen. Und da heißt es in Offenbarung 21, die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Hurer und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Das Feuersee hat Gott für Satan bereitet und alle, die zu ihm gehören, die gefallenen Engel, wie auch alle Ungehorsamen und Ungläubigen. Nun gibt es so Diskussionen, dass man sagt, wie kann ein liebender Gott einen Alien ins Feuer werfen? Und da gibt es so eine Theologie, die heißt Allversöhner. Aber die Bibel sagt das nicht. Sie spricht immer von Feuer, von den Qualen, die ewig sein werden. Dann die schöne Botschaft für uns, das himmlische Jerusalem, das auf die neue Erde kommt. Also es wird eine neue Erde sein dann. Und das himmlische Jerusalem wird da. Da heißt es in Offenbarung 21, Vers 7, 10 und 22, wer überwindet, der wird es alles erben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Von dort aus zeigt er mir, nämlich der Heilige Geist zeigt das, Jerusalem, die heilige Stadt, die von Gott aus dem Himmel herabgekommen war. Einen Tempel sah ich nicht in der Stadt, der Herr selbst ist ihr Tempel, er und das Lamm. Wir wissen, wer das Lamm ist und deshalb können wir uns darauf freuen. Wir haben eine wunderbare Hoffnung. Das lässt uns durchblicken in dieser Zeit, wo es nicht so gut ist, und auf unseren Herrn und Heiland schauen. Das möchte er uns mit all dem, was auch die Offenbarung sagt, uns zurufen, dass wir zuversichtlich sind. Und deshalb lade ich euch ein, eine Proklamation auszusprechen, dass wir gemeinsam den Vers aus 2. Korinther, Vers 5, mal zusammen sprechen. Langsam, damit wir es auch verinnerlichen. Und steht dazu bitte auf. Na, Harald, will er weglaufen? Da ist er. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. Darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat, bei Leibzeiten oder es sei gut oder böse. In Jesu Namen. Amen. So segne ich euch im Namen des Vaters, der uns so viel Liebe entgegenbringt. Und im Namen unseres Herrn und Heilandes, der das wunderbare Opfer gebracht hat, damit wir eine Hoffnung haben. Und ich segne euch mit dem Heiligen Geist, dass eure Herzen erfüllt werden, auf Jesus zu schauen, mit ihm zu gehen und Gott zu verherrlichen. Seid gesegnet. Amen.